Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-it-yourselfer, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Ich bin der Markus und das ist der allererste Podcast von Fabricium. Herzlich willkommen. Ja, das Thema zu dem ersten Podcast ist der einfache Einstieg in das alte Handwerk des Drechselns. Und ich freue mich besonders, dass wir dazu einen YouTuber und sehr hochkarätigen Drechsler, wie ich meine, den Stefan Benner begrüßen dürfen. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Ja, Stefan, schön, dass du mit dabei bist. Wir haben uns ja über YouTube kennengelernt vor kurzem und so kam es dann auch zu diesem Podcast. Aber ich würde sagen, stell dich doch einfach erstmal selber kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Ich bin der Stefan Benner. Wie alt bin ich denn jetzt? Ich bin 34 Jahre alt geworden. Mensch, das geht schnell. Und also vor 6 Monaten habe ich mit dem YouTube angefangen. Vorher habe ich Maschinenbau studiert und auch den Beruf des Feinwerkmechanikers erlernt. Also Zerspanung ist für mich nicht etwas ganz Neues, das habe ich schon mal gemacht. Und ich bin aktuell in der Automobilbranche tätig. Und wie gesagt, vor 6 Monaten habe ich mir da überlegt, ob ich da nicht mit YouTube anfange. Vorher habe ich sehr viel YouTube-Videos geschaut, wirklich sehr, sehr viel. Man kann ja im YouTube heutzutage ja im Endeffekt alles lernen, je nachdem, was man für Interessen hat. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das Drechseln, das macht dir so viel Spaß und probierst du das doch auch mal. Ja. Ich habe ja erstmal mit Tischlern angefangen, aber davor habe ich natürlich auch schon gedrechselt und letztendlich bin ich ja beim Drechseln geblieben.
Ja, jetzt stellt sich die Frage so ein bisschen, jetzt bist du ja mit dem Metall aufgewachsen, erst als Feinmechaniker und dann Maschinenbaustudium. Wie kommt man denn von dem Metall zum Holz? Das sind ja doch leicht unterschiedliche Welten, sage ich mal, auch von der Bearbeitung her und von der notwendigen Präzision. Wie kam es dazu?
Ja, also nachdem wir ein Haus gebaut haben, dann brauchte unsere Tochter ein Bett.
Ja.
Und ich habe mal geschaut, ich wollte ein vernünftiges Bett haben, eins aus Massivholz, also nicht einfach nur Späne zusammenverleimt und dahingestellt, sondern wirklich ein Massivholzbett. Und da haben wir mal geschaut, was man so für so ein Massivholzbett denn auf den Tisch legen muss.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, okay, für das Geld kannst du dir auch mal eine Oberfräse holen. Ja. Und dann fräst du die und sägst du dir die Bretter halt zusammen.
Ja. Mhm.
Dann habe ich das schnell zusammenkonstruiert, was ich da herstellen will. Mhm. Ja, und schon habe ich mir das zusammen gefräst und dann alles verbunden und schon stand das Bett da. Und so hat es eigentlich angefangen mit dem Holzwerken. Und und dann ist es halt weitergegangen Richtung Drechseln.
Ah ja. Und was ist es denn? Was fasziniert dich denn am Drechseln? Was macht den Reiz für dich aus?
Ja, das Drechseln, das ist im Endeffekt, also wenn man mit Handwerkzeugen gearbeitet hat, dann kennt man diesen Genuss, wenn man mit Handwerkzeugen arbeitet. Das heißt, man führt das Werkzeug selber und erzeugt so Späne, also man bearbeitet und formt das Werkstück so, wie man es haben möchte im Endeffekt. Und wer eine Zeit lang gehobelt hat zum Beispiel, der weiß, wie anstrengend es auch sein kann, wenn man Werkzeuge eine gewisse Zeit lang führt. Und das Gute am Drechseln ist, dort hat man eine maschinelle Unterstützung sozusagen. Also die ganze Kraft, die man dort eigentlich aufbringen müsste, die nimmt einem die Maschine weg. Und was man selber sozusagen noch beisteuern muss, ist, wie man die Schneide, also wie man das Werkzeug dem Werkstück präsentiert. Im Endeffekt kann man sich das ganz einfach vorstellen, das ist wie malen mit Holz, kann man dazu sagen. Man formt das Werkstück, wie man es haben möchte.
Das ist ein schöner Vergleich, ja. Jetzt hast du ja auch, kann man ja auch sehen, eine Webseite mit Kunsthandwerk Benner heißt die. Was hat es damit auf sich? Machst du Auftragsarbeiten auch oder verkaufst du deine Werke auf Märkten?
Beides eigentlich. Wir waren jetzt vorletztes Jahr waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und da habe ich also einiges, was ich ja hergestellt habe, habe ich dort auch verkauft und ich habe da auch die alte Drechselbank, die ich da hatte, hingestellt und dort halt auch live gedrechselt.
Mhm. Sehr schön, sowas gefällt mir auch immer gut, wenn man das dann so eine Live-Vorstellung dabei hat. Stefan, wenn man jetzt Appetit gewonnen hat an dem Thema Drechseln, vielleicht ja sogar durch diesen Podcast hier, wie kann man denn vorgehen, wenn man es zunächst erstmal ausprobieren möchte? Also sich jetzt nicht gleich teures Equipment anschaffen will, sondern einfach mal schauen will, ist das was für mich? Wie kann man da vorgehen? Welche Möglichkeiten hat man dazu?
Ich kann ja mal von meiner Jugendsünde erzählen. Also als ich angefangen habe mit dem Drechseln, da habe ich bei eBay Kleinanzeigen mal geschaut, was es da so gibt, was man so, sag ich mal, für 50 Euro oder für 100 Euro sich da zulegen kann.
Ja.
Und da habe ich so ein Teil gefunden, wo man eine Bohrmaschine auf der einen Seite aufspannt und auf der anderen Seite war da so ein kleiner Reitstock, den man dagegen drücken kann. Mhm. Und im Endeffekt hat man da so eine improvisierte Drechselbank.
Ja.
Und da habe ich so losgelegt und schnell gemerkt, diese Abluft, die von der Bohrmaschine halt mit Highspeed mir ins Gesicht pustet, das macht ja gar nicht so viel Spaß. Das Zersparen an sich macht schon sehr, sehr viel Laune, aber auf Dauer dieses... Also ich will da gar nicht zu viel drüber erzählen. Also so hat das im Endeffekt angefangen.
Okay.
Und ja, also so kann man anfangen. Man kann aber auch, weiß ich, in der Bekanntenkreis fragen, wo man ja sich mal kurz an eine Drechselbank stellen kann. Oder also mir würde jetzt spontan einfallen, es gibt ja dieses Drechslerforum. Und vielleicht kann man sich da anmelden und fragen, hier Leute, ich interessiere mich dafür, kann man irgendwas machen? Also es gibt da viele Möglichkeiten, denke ich mal.
Ja, ja. Ja gut, der ein oder andere Werkzeughersteller bietet ja auch Kurse an, die man belegen kann, Einstiegskurse und da einfach mal ausprobieren, ob einem das Ganze gefällt. Wenn man jetzt aber so weit ist, dass man sagt, nee, man hat wirklich Feuer gefangen und man möchte sich so eine kleine Drechselwerkstatt einrichten, was braucht man denn? Was braucht man denn zum Beispiel für Räumlichkeiten überhaupt? Kann man das in irgendeinem Kellerraum machen oder was braucht man dazu vernünftigerweise, sage ich mal?
Ja, also Drechseln, ich weiß nicht, woher die Bezeichnung eigentlich kommt, aber die ist auch eigentlich nicht so verkehrt, weil Drechseln ist irgendwie nicht weit entfernt von Dreck. Also Drechseln, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, aber es fällt auch sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viele Späne an und die fliegen wirklich meterweit. Und deswegen ist die erste Anforderung, es muss ein Raum sein, der auch durchaus mal verstaubt und dreckig sein darf.
Ja.
Also im Wäschekeller von seiner Frau sollte man das nicht machen, dann hat man Probleme. Und also man braucht einen Raum, der ja verstauben kann. Von der Größe her muss es eigentlich gar nicht groß sein. Es reicht ein Raum von, ich sag mal, ich weiß nicht, 2,5 mal 2,5 Meter reicht eigentlich schon aus. Also überall, wo eine Drechselbank reinpasst, da kann man eigentlich schon loslegen. Und ja, so viel zu den Räumlichkeiten erstmal.
Ja, und wenn wir jetzt über die Beleuchtung sprechen, haben wir da besondere Anforderungen? Also muss es Tageslicht sein oder reicht es aus, wenn wir unseren Kellerraum zum Beispiel einfach von der Decke aus einigermaßen hell beleuchten?
Ja, tatsächlich reicht sogar eine einzige Lampe.
Okay.
Also wenn man eine Lampe, ich blende mal meine Lampe ein, mit der ich schon seit vielen Jahren befreundet bin. Das ist im Endeffekt so eine ganz einfache Lampe, mit der ich angefangen habe und die ich immer noch habe.
Ja.
Und es reicht eigentlich schon aus. Also man muss sehen, was man da an dem Werkstück macht und viel mehr braucht es für den Einstieg erstmal nicht.
Jetzt ist es ja so, dass viele vermutlich nicht den Luxus haben, in einem alleinstehenden Einfamilienhaus zu wohnen. Also sprich, man hat Nachbarn und wohnt vielleicht auch irgendwo in einem Mietshaus. Wie ist denn das mit dem Drechseln? Ist das was man auch dann, ich sag mal, am Sonntagabend machen kann? Oder ist das eher was für... wenn der Nachbar gut gelaunt ist, sage ich mal.
Ja, also eine Drechselbank ist tatsächlich erstaunlich leise. Also wenn eine Drechselbank läuft, dann ist die nicht viel lauter als ein Wasserkocher. Ich habe da mal so ein Video gemacht zu meiner alten Drechselbank, wenn man die eingeschaltet hat. Ein Wasserkocher, Lautstärke, viel mehr ist es nicht. Der Geräuschpegel, der steigt natürlich, wenn man anfängt zu zersparen, wenn man unwuchtige Teile hat oder... ja, nicht ganz runde Teile hat, dann wird das schon lauter und noch stärker steigt der Lautstärkepegel, wenn man anfängt abzusaugen. Also wenn man trockene Werkstoffe bearbeitet, da muss man natürlich oder sollte man absaugen, dann kommt durch einen Geräuschpegel hinzu. Also ich sag mal so, wer kein Lärm machen darf, der kann auch Nassholz bearbeiten, der braucht dann keinen Staubsauger, der muss dann halt, ja, kann leise zersparen im Endeffekt. Also ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, ja, man kann auch am Sonntag zersparen mit der Drechselbahn. Mhm.
Das ist ja, sage ich mal, zum normalen Holzwerken dann eigentlich ein schöner Ausgleich. Also Kreissäge und Hobelmaschine am Sonntag, habe ich selber schon die Erfahrung gemacht, kann Nachbarsbesuch erzeugen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Na gut, sagen wir mal, wir haben den optimalen Raum gefunden, haben so einen kleinen Kellerraum. Da ist dann ja auch einigermaßen Licht und einigermaßen von den akustischen Gegebenheiten so, dass man es bedenkenlos alles ausführen könnte. Was braucht man denn jetzt so an Equipment? Also wenn man jetzt anfängt und sagt, na gut, ich möchte in das Hobby einsteigen, was muss ich mir denn minimal anschaffen, sage ich mal, und welche Größenordnung liegen wir denn da so von der Kasse her circa?
Ja, also das Wichtigste ist natürlich die Drechselbank. Mhm. Ne? Ohne Drechselbank kann man nicht viel zersparen. Ich würde da ansetzen bei 300 Euro, wenn man das, also angenommen, wir kaufen alles neu. Mhm. Man kann natürlich auch viel gebraucht kaufen.
Ja.
Angenommen, wir kaufen alles neu, Drechselbank 300 Euro. Mhm. Dann brauchen wir ein Drechseleisenset. Mhm. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, da kann man für 130 Euro schon ein sehr gutes Drechseleisenset bekommen. Dann sind wir bei 430 Euro.
Ja.
Was das Holz angeht, gut, das ist ein separates Thema, denke ich mal. Holz kann man sich eigentlich überall besorgen. Beim Waldspaziergang, das ist nicht erlaubt, ne? Beim Waldspaziergang habe ich auch noch nie gemacht. Dann, was braucht man noch? Ganz wichtig, Schleifen. Also wir müssen unsere Werkzeuge schärfen können, sonst können wir nicht viel zersparen.
Ja.
Wenn man sich ein Schärfsystem holt, ich bin ja eher dazu geneigt, trocken zu schleifen. Und ja, was kostet ein Doppelschleifer heutzutage? 100 Euro? Ich weiß es gar nicht. Ja. Sagen wir mal 100 Euro.
Ja.
Und so eine Schärfvorrichtung, die kann man sich selber bauen. Die kostet einen gar nichts. Mhm. So, wie weit sind wir jetzt gekommen? 300, 430, 530 Euro.
Mhm. Okay. Dann vielleicht noch ein bisschen Schutzschild oder sowas, Ausrüstung.
Genau,
Ausrüstung.
Ein bisschen
Schutzausrüstung. Genau.
Sagen wir mal, bei 500 Euro kann man eigentlich schon ganz gut starten, würde ich sagen.
Mhm. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, Gebrauchtmarkt ist auch interessant. Kann man so eine Drechselbank, ich sag mal, bedenkenlos gebraucht kaufen? Also kann man die vorher prüfen, dass sie dann auch funktioniert? Oder gibt es da böse Überraschungen mitunter?
Meine Drechselbank, die habe ich ja gebraucht gekauft. Ich habe die für 150 Euro gekauft, die Holstar DB450.
Mhm.
Ja, was kann man da prüfen? Der Riemen sollte intakt sein, das heißt, der sollte keine Risse haben, der Keilriemen. Dann der Verstellmechanismus von dem Motor, also die Spannung des Keilriemens im Endeffekt, das sollte auch funktionieren.
Ja.
Und ja, viel mehr gibt es da eigentlich nicht, was da kaputt gehen kann an einer Drechselbank. Also wenn die vorausgesetzt, die ist natürlich, also ich bevorzuge gegossene Modelle,
ja,
die in Ganzen gegossen sind. Es gibt natürlich auch Modelle aus Blech, da bin ich kein großer Fan von, weil da ist alles labbrig und würde ich eher von abraten.
Ja, ja.
Aber wenn man ein gegossenes Modell nimmt und diese Holstar, da gibt es ja auch von Record Power, die Modelle sind ja eigentlich ziemlich ähnlich,
ja,
aufgebaut,
ja.
Also diese gegossenen Teile, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, denke ich mal.
Mhm. Das heißt, der Gebrauchtmarkt kann also eine gute Alternative sein, wenn man ein bisschen auf den Geldbeutel schauen muss bei der Anschaffung einer Drechselbank. Ja, jetzt haben wir alles zusammen, wir haben Räumlichkeiten, wir haben Equipment und jetzt wollen wir natürlich loslegen. Stefan, wie schaut der Einstieg ins Drechseln aus? Kann man sich einfach an die Drechselbank stellen und einfach mal machen, einfach loslegen tatsächlich? Oder sollte man vorher sich Videos anschauen, Bücher lesen, vielleicht sogar irgendwo einen Einstiegskurs besuchen? Oder geht das alles autodidaktisch? Wie siehst du das, Stefan?
Also ich würde tatsächlich sagen, man kann, also je nachdem, man kann das jetzt nicht pauschal sagen. Ich denke mal, wenn man eine gewisse handwerkliche Erfahrung hat, dann kann man loslegen und anfangen, sich das Ganze in Anführungszeichen selber, man kann ja eigentlich lernt man ja nichts selber. Man hat das immer von irgendwo gesehen, sei es YouTube-Videos oder jemand hat es einem gezeigt. Man kann so starten, wenn man eine gewisse Vorerfahrung hat, was das Handwerkliche angeht. Wenn man jetzt keine handwerklichen Berührungspunkte hatte zuvor, dann würde ich eher empfehlen, einen Drechselkurs zu machen.
Okay, jetzt haben wir das ja vorhin schon kurz angeschnitten mit dem Waldspaziergang. Das Thema Holz ist natürlich sehr wichtig, weil das bearbeiten wir ja. Wo bekommt man denn vernünftiges Drechselholz her? Gibt es sowas im Baumarkt oder fragt man besser einen Bauern, ob er einen Baum übrig hat oder gibt es da spezielle Geschäfte dafür? Wie machst du das denn, Stefan?
Ja, eigentlich das meiste von Bekannten. Mhm. Ich habe halt rumerzählt, ja, ich bin so ein Drechselverrückter und Zerspannungsverrückter und wenn ihr irgendwas habt, dann immer her damit. Ihr sollt da auch nicht leer ausgehen. Ich gebe da auch immer gerne was zurück.
Ja.
Also es muss sich irgendwie rumgesprochen haben, okay, da gibt es jemanden, der Bedarf hat und der was braucht. Es gibt noch eine nächste Möglichkeit, je nachdem, also bei uns gibt es hier so einen Wertstoffhof und in den Herbst- und Wintermonaten wird halt sehr viele Bäume umgemacht und da wird auch sehr viel hingebracht. Ne? Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, dass man da hingeht und sich da ein bisschen Holz für Feuer zum Feuerholzpreis kauft.
Okay, also unser Holz haben wir jetzt zusammen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, womit fängt man denn am besten an als frischer Drechsler? Wagt man sich gleich an eine Schale oder vielleicht erstmal lieber einen Kerzenständer oder vielleicht ein Schreibgerät? Was würdest du da empfehlen, Stefan? Was ist der beste Anfang?
Also als erstes würde ich das Langholzdrechseln bevorzugen. Also Langholzdrechseln, das ist, wenn die Fasern hier längs zu der Spindelachse verlaufen.
Ja.
Das heißt, wenn das hier unser Ast ist, der soll längs eingespannt werden. Das ist Langholzdrechseln.
Mhm.
Und ja, da kann man halt, womit würde ich anfangen? Ich würde anfangen, Kreisel zum Beispiel. Das ist etwas, was sehr einfach von der Hand geht. Wobei jetzt beim Kreisel braucht man schon ein Drechselfutter, was man eigentlich meistens eher später kauft. Was kann man noch machen? Man kann anfangen, Pilze zu drechseln. Mhm. Ist auch ein sehr einfaches Thema. Kerzenständer kann man machen.
Ja.
Ja, also damit würde ich auf jeden Fall anfangen und später erst, wenn ich so ein bisschen mehr Erfahrung habe, dann kann man rübergehen und anfangen, Schalen zu drechseln, das heißt Querholz bearbeiten.
Mhm.
Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller.
Okay. Wenn man jetzt am Anfang steht, gibt es denn da typische Anfängerfehler, die wir hier vielleicht jetzt aufdecken können, damit der ein oder andere Senfnapf vielleicht vermieden wird?
Ja, typische Anfängerfehler würde ich sagen, man spart am falschen Ende.
Mhm.
Das wäre das Erste, was mir einfallen würde. Als Beispiel, man kauft sich einen Werkzeugsatz von, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Werkzeugen für 80 Euro.
Ja.
Kann man machen. Nur dann kann es unter Umständen passieren, dass, wenn die Werkzeuge mal etwas stärker belastet werden, das heißt, wenn da ein Schlag drauf kommt, wenn da das Werkstück unwuchtig ist, dass das Werkzeug diese Belastung nicht aushalten kann und bricht. Oh. Tatsächlich hat der Vorbesitzer meiner Drechselbank genau dieses Erlebnis gehabt. Dem ist ein Werkzeug wirklich durchgebrochen.
Oh je.
Und das darf halt einfach nicht passieren. Ne?
Hm.
Das wäre wirklich erster Anfängerfehler, am falschen Ende gespart.
Ja, das bringt uns zu dem generellen Thema der Sicherheit beim Drechseln. Ist auf jeden Fall gefährlich, denke ich, wenn so ein Drechseleisen zerspringen kann. Gibt es denn weitere Punkte, Stefan, vor denen man sich schützen sollte beim Drechseln durch entsprechende Maßnahmen oder geeignete Schutzausrüstung?
Auf jeden Fall sollte man immer, egal was man macht, an einer Drechselbank, auch wenn man mal kurz eben mal einen kleinen Span abnehmen will, man sollte immer eine Schutzbrille tragen, mindestens eine Schutzbrille, besser ist ein Schutzschild, also so ein Gesichtsschutz, weil man glaubt gar nicht, wie schnell es passieren kann, dass da ein Span ins Auge fliegt.
Ja.
Hatte ich schon mal. Ich wollte da mal eben kurz und schon hast du da so einen gerbsäurehaltigen Span im Auge. Also das ist ganz wichtig.
Ja.
Also trotz meiner kleinen Brille hier, ist natürlich keine Schutzbrille, trotzdem hat man da einen Span im Auge.
Mhm.
Das nächste ist das Thema Atemschutz. Und so ein Atemschutz, man denkt, ja, ich auch mal eben kurz ein bisschen was zersparend, besonders wenn das Werkstück oder das Holz trocken ist, dann entstehen dort, wo man steht, natürlich auch Stäube.
Ja.
Auch wenn man scharfes Werkzeug benutzt, was sowieso immer eine Grundvoraussetzung ist, um zu zersparen, entstehen dort halt trotzdem sehr viele Stäube, die man, weil man direkt davor steht, das einatmet. Das merkt man nicht sofort, nicht unbedingt. Aber wenn man später abends in die Dusche geht und nach der Dusche, dann merkt man so ein, ja, so ein Staubgeruch in der Nase. Das kommt von dem Staub. Und ganz wichtig, also Staubmaske. Das sind so die zwei wesentlichen Aspekte, würde ich sagen.
Ja, das Thema Staub, glaube ich, macht allen Holzhandwerkern tüchtig zu schaffen. In der Fabrizium-Werkstatt haben wir oben an der Decke so eine Filteranlage montiert, die die Raumluft nochmal filtert. Würdest du sagen, sowas ist für eine Drechselwerkstatt auch zu empfehlen oder wäre das übertrieben?
Tatsächlich überlege ich mir schon seit längerem, wie ich meine Staubbelastung in der Werkstatt ja, verringern kann. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die Gesamtstaubbelastung in der Werkstatt zu verringern. Ich überlege mir auch, ob ich da nicht in Zukunft, es gibt ja diese Absaug- oder stationären Absaugsysteme, dass man sich da sowas hinstellt und was ordentlich Durchzug hat. Das heißt, ich sag mal 200, 2000 Kubikmeter pro Stunde, dass sie da ordentlich was durchzieht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das vielleicht eine Ergänzung beziehungsweise ob das diese Raumluftfilter, die oben an der Wand hängen, ob das die nicht vielleicht, ja, vielleicht ersetzen könnte. Weiß nicht, weil die ziehen natürlich deutlich mehr Volumen innerhalb einer kürzeren Zeit durch. Das sind jetzt meine Gedankengänge dazu.
Ja, wir haben es mit Staub zu tun, da fliegen Späne, wir haben scharfe Werkzeuge und letztendlich dreht sich das Holz ja auch mit einer beachtlichen Drehzahl. Es sind also da ganz schöne Massen, die bewegt werden. Müssen auf jeden Fall also die richtigen Schutzmaßnahmen treffen, damit uns da beim Drechseln nichts passiert. Gut, jetzt haben wir unser Drechselstück fertig und in der Regel wird man es ja dann noch Oberflächen behandeln wollen. Ich habe gesehen, meistens wird Wachs oder Öl genommen. Aber was haben wir denn noch für Möglichkeiten, unser Werkstück zu behandeln? Was gibt es da für ein Sortiment oder welche Möglichkeiten haben wir da?
Also ich benutze ganz gerne so einen selbstgemachten Mix aus Bienenwachs und Leinöl, also Lebensmittelleinöl. Das habe ich zu 50-50 Anteilen gemischt und das kann man ganz gut verwenden. Das ist so eine Paste im Endeffekt. Das ist eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch nur Leben, also ich bin eher ein Fan davon, wirklich natürliche Produkte zu nehmen. Also auf Leinöl zum Beispiel oder Walnussöl kann man dazu auch nehmen. Wenn man Schalen fertigt, dann und da drin irgendwas bewahren möchte, was man später verzehrt, dann werden natürlich Lebensmittelöle ja angeraten. Und ja, was gibt es sonst noch? Zum Beispiel, wenn man, das glaubt man gar nicht, aber ich habe ja auch diese Ringe gefertigt, habe da auch ein Video zu gemacht. Und wenn man einen Ring macht, der muss natürlich sehr beständig sein, was die Kratzfestigkeit angeht, Festigkeit gegenüber Feuchtigkeit und so weiter und so fort. Und da kann man tatsächlich Sekundkleber nehmen, also Cyanacrylat sagt man ja auch dazu, ne? Das ist der Oberbegriff. Und man glaubt gar nicht, dieser Sekundkleber, den kann man in dünnen Schichten auftragen. Und das ergibt im Endeffekt später einen wirklich sehr beständige, ja, sehr beständigen Oberflächenschutz. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Interessant, ja, genau. Lackieren ist wahrscheinlich eher unüblich, oder? Beim Drechseln wird man kaum machen, denke ich mal. Also ich habe es noch nicht gesehen, oder? Nee, nicht
Das
wirklich.
machen auch einige.
Ja,
Das machen
okay.
auch einige, ja. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Es gibt aber auch Shellack. Shellack benutzen auch manche. So einen selbst angesetzten Shellack kann man auch machen.
Bei dem normalen Holzhandwerk in Anführungszeichen ist ja in letzter Zeit das Thema Holz und Epoxidharz recht populär geworden. Ist das auch was, was beim Drechseln ein Thema ist? Und wenn ja, wie stehst du dazu?
Man, also ist tatsächlich so ein Hype, würde ich schon fast sagen, das Epoxidharz-Thema. Man kann ja ganze Tische damit ausgießen. Ist auch im Drechselbereich, wird das sehr oft angewandt. Kann man sehr hübsche Sachen mitmachen. Aber ich tendiere eher dazu, was Natürliches zu nehmen. Mhm. Und man muss sich natürlich bewusst sein, das, was ich da herstelle, landet früher oder später, hoffentlich sehr, sehr viel später, irgendwann irgendwo auf irgendeiner Deponie, sag ich mal. Mhm. Und das, was man da hat, das kann nie wieder sich von alleine zersetzen.
Ja.
Und da muss jeder mit sich selber ausmachen, ob das das Richtige für ihn ist oder nicht. Mhm. Ich neige eher dazu, Kunststoffe möglichst wenig zu verwenden. Ich benutze auch, klar, dieses Cyanacrylat, Sekundenkleber,
ja,
aber halt nicht in den Massen, wie man das machen würde, wenn man da eine ganze Schale ausgießen würde.
Ja, sicherlich. Ich hatte das auch mal als Kritik bei einem Fabricium-Video, da habe ich einen Fichtenzapfen mit Epoxy ausgegossen und einen Stift draus gedrechselt. Ich sehe es ein bisschen so, ich meine, wenn es eine kleine Stückzahl ist und man das Ganze vielleicht auch als Kunstwerk begreifen darf, vielleicht ist es dann ja legitimer, wenn man sagt, okay, das übersteht ein paar Generationen, die danach freuen sich auch noch zu sehen, was der Ur-Uronkel irgendwann mal gedrechselt hat. Aber gut, Stefan, ich habe noch ein paar generelle Fragen, und zwar, was unterscheidet denn den Profi-Drechsler von dem Hobby-Drechsler? Was kann der besser? Wo ist der Unterschied?
Ja, ein Profi, ja, jeder Schnitt sitzt im Endeffekt, ne? Und wenn man anfängt zu drechseln und auch wenn man schon eine längere Zeit dabei ist, dann kann es immer wieder mal passieren, dass der Stahl einem abrutscht, dass man da so einen ungewollten Schnitt hinterlässt, ne? Und wo man sich dann so ein bisschen ärgert, dann muss man wieder Material abnehmen. Mhm. Das ist ein Faktor. Also jeder Schnitt sitzt beim Profi-Drechsler. Und das geht auch wesentlich schneller von Hand. Man sieht das sofort. Also wenn da ein Profi am Start ist, jede Bewegung, das ist wie so ein bisschen wie Tanzen. Man drechselt ja eigentlich mit dem ganzen Körper. Man macht das ja nicht mit Händen.
Ja.
Man drechselt wirklich mit dem ganzen Körper und geht richtig mit dem Eisen mit.
Ja.
Und da erkennt man, okay, der hat das schon mal ein bisschen geübt, wenn da jemand so unterwegs ist.
Okay.
Und ja, das ist ein wesentlicher Punkt, würde ich sagen.
Ja. Gibt es irgendeine Technik oder Disziplin beim Drechseln, wo man sagen müsste, na, wenn das jemand beherrscht, dann ist es auf jeden Fall ein Profi und kein Laie mehr? Gibt es sowas?
Ja, wenn er alle seine Werkzeuge von Hand schärfen kann, dann ist das ein Profi.
Ja, das ist gut, ja.
Also wenn man keine Vorrichtung verwendet, normalerweise verwendet man ja Schärfvorrichtungen. Wenn man eine Schalenröhre oder eine Formröhre schleifen oder schärft, dann hat man in der Regel Hilfswerkzeuge oder diese Schleifhilfen.
Ja, ja, ja.
Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich lernen will, dass man die Werkzeuge selber schärft. Ich habe da auch einige, ich verfolge ja auch sehr gerne Profis, also ich lerne ja auch sehr gerne von Profis. Mhm. Da gibt es einige weltweit, ich glaube, dazu kommen wir gleich noch.
Mhm.
Und ja, man erkennt das halt. Die holen sich nicht extra eine Schärfvorrichtung, klemmen die ein und dann machen die da ein paar Bewegungen mit. Nein, die nehmen sich das Werkzeug, gehen an die Maschine und was auch ganz wichtig ist, die schärfen alle trocken.
Mhm.
Ich habe noch ich glaube, ich habe noch keinen Profi gesehen, der wirklich von seinem Beruf, dem Drechslerberuf lebt, der sein Einkommen damit erzielt, der nass schleift.
Ja.
Das heißt, also für mich ein Hinweis, nass schleifen ist ein wirklich effektives System.
Mhm.
Damit geht das schnell und die schärfen halt alle trocken. Und ja, die machen das alle ohne Hilfsvorrichtung. Ne?
Mhm. Da hast du jetzt schon ein anderes Thema angesprochen, ein Drechsler, der sein Einkommen damit macht. Jetzt ist ja das Drechseln im Gegensatz zum Tischlern ein zulassungsfreies Handwerk. Das ist nicht mehr in der Handwerkssäule. Also im Grunde genommen könnte jeder sagen, er ist Drechsler. Ich sage mal so, die ursprünglichen Drechselgegenstände wie Spinnräder und sowas gibt es wahrscheinlich nicht mehr so in der Fülle wie damals. Hat man denn als Drechsler überhaupt gute Chancen, sein Einkommen damit zu bestreiten? Wie ist das Berufsbild? Kann man damit überleben?
Es gibt ja viele, also viele nicht, würde ich sagen. Es gibt einige Drechsler in Irland zum Beispiel, in Amerika, die tatsächlich von dem Drechseln leben.
Mhm.
Natürlich hat sich das Berufsbild, wie du auch schon gerade gesagt hast, verändert. Von Kerzenständern kann man, glaube ich, nicht mehr leben. Und da geht die Richtung eher, ich würde mal sagen, in Kunstobjekte über.
Ja, ja.
Dass man sich im Kunsthandwerk tätig ist.
Ja.
Schwer zu sagen, aber das ist ein Thema. Der Berufsbild hat sich auf jeden Fall sehr, sehr stark gewandelt, ganz klar.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, Irland, glaube ich, war es. Gibt es da generell Länder, wo man sagen kann, da ist Drechseln besonders stark vertreten oder wird besonders kultiviert oder gelebt? Also ich weiß, für das normale Woodworking in Anführungszeichen passiert überm Teich wesentlich mehr als hier in Deutschland. Also ich bin immer ganz neidisch, wenn ich mir die Shops da anschaue und man sieht es auch in den Videos, dass die alle super ausgestattet sind und das einfach auch was die Zeitschriften angeht, Magazine, die es da gibt, weitaus besser belichtet ist als bei uns. Vielleicht kommt es bei uns ja noch, ist es beim Drechseln ähnlich?
Auf jeden Fall. Also du hast es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Überm Teich, da ist sehr, sehr viel mehr los, was das Handwerk angeht, Holzhandwerk. Mhm. Und auch in Irland und in England, da ist Drechseln gefühlt wesentlich populärer als hier in Deutschland.
Ja.
Und vielleicht leisten wir unseren Beitrag, damit sich das in Zukunft ein bisschen ändert.
Ja, es ist ja generell so, dass das Selbermachen einen Aufwind erlebt. Vielleicht ist es schon seit längerer Zeit ja eigentlich, vielleicht ist es auch so zu begründen, dass das Drechseln eben auch mit auf derselben Schiene fährt, auf demselben Gleis fährt. Auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ich finde es schön, dass es so ist. Jetzt hast du vorhin schon das Thema Video angesprochen und vielleicht können wir ja noch ein bisschen über deinen YouTube-Kanal sprechen. Und der Stefan Benner als YouTube-Starter, kann man ja sagen. Und ich habe deine Videos ja zufällig auch entdeckt und mein erstes Gefühl war, boah, der macht das schon länger. Professionell wirklich, also Bild, Ton, Szenenauswahl, die Schnitte, einfach wirklich so, dass man das Gefühl hatte, der kommt aus dem Bereich, der kennt sich aus, der weiß, was er tut. Also gar kein Vergleich jetzt mit vielen anderen Anfängerkanälen, ich möchte keinem zu nahe treten, aber werden halt so die klassischen Fehler gemacht mit Endlosszenen. Da sieht man, wie jemand eine halbe Stunde lang irgendwas zusammensägt. Und ja, wie kommt's, dass du da so eine, ja, wirklich eine Ausnahme bist, was den Anfängerkanal jetzt angeht, in Anführungszeichen?
Ja, mein erstes Video war tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast. Also wer Lust und Laune hat, den kann ich das Video empfehlen. Das erste Video, was ich gemacht habe, das war das zweite, Entschuldigung. Das erste Video habe ich ein Hobeleisen geschärft und das zweite Video, da habe ich angefangen, einen Hocker zu bauen. Und zwar einen Hocker wirklich nur mit Handwerkzeugen. Und da habe ich eine halbe Stunde lang auf einem Brett rumgehobelt und nicht so viel geschnitten. Das war natürlich nicht so optimal. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir mein Video mal angeschaut. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das guckt sich ja kein Schwein an. Da musst du was machen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie machst du das Video wirklich sehenswert? Mhm. Und dann habe ich mich an die Schnitte gesetzt. Das heißt, was will ein Zuschauer wirklich sehen in einem Video? Da muss was passieren. Da muss ich was ändern. Und deswegen sollen alle paar Sekunden gehört da ein Schnitt hin. Alle paar Sekunden verändert sich eigentlich was. Und sei es auch nur den Kamerawinkel ändern. Und genau das habe ich an diesem Video, wo ich die Holzverbindung an dem Hocker gemacht habe, auch umgesetzt. Mhm. Und das habe ich im Endeffekt beibehalten. Und ja, das man schaut sich auch, man muss ja auch von sich selber ausgehen. Was schaut man gerne für Videos an? Und genau das muss man dann halt im Endeffekt auch umsetzen.
Ja, ja. Was sind deine Ziele für den Kanal? Was hast du vor fürs kommende Jahr? Oder lässt du es einfach passieren?
Ja, also ganz große Ziele habe ich mir jetzt noch nicht gesteckt, aber es wäre schon irgendwo ein Ziel, dass man das Drechseln, wie man das in anderen Ländern kennt, dass man das so ein bisschen nach Deutschland holt und zeigt, was da alles möglich ist. Wie gesagt, es sind nicht nur Kugeln und Kerzenständer möglich, da geht noch so viel mehr und genau das will ich auf meinem Kanal auch zeigen.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und da dürfen wir gespannt sein, was da noch alles kommt. Also ich freue mich schon auf jeden Fall auf deine nächsten Videos. Mich hast du auf jeden Fall dabei als Zuschauer.
Du warst einer der Ersten tatsächlich. Guck, was für Bildschirm hat mir geschrieben, Mensch.
Ja, vielleicht abschließend noch für alle die, die jetzt Geschmack am Thema Drechseln bekommen haben und sagen, nee, da legen wir jetzt gleich mal los. Was sind deine Top 3 Ratschläge für Einsteiger? Was würdest du jemandem, der sagt, ich will damit anfangen, ich bin überzeugt, seit diesem Podcast, ihr habt mich angesteckt. Was würdest du so jemandem empfehlen?
Ja, also Tipp Nummer 1 würde ich sagen, wer billig kauft, kauft zweimal und notfalls auch mit einem Arztbesuch. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also kauft euch wirklich anständiges Werkzeug. Wenn ihr euch nur halbwegs sicher seid, dass ihr das machen wollt, kauft vernünftiges Werkzeug. Mhm. Das zweite ist, sorgt für eure Arbeitssicherheit. Das heißt, besorgt euch eine Atemschutzmaske und auf jeden Fall ein Gesichtsschild oder eine Schutzbrille. Ja. Das ist ganz wichtig. Und im Endeffekt würde ich das bei den zwei Punkten belassen. Das sind die wirklich wichtigsten zwei Punkte.
Okay. Ja. Okay. Prima, herzlichen Dank. Ja, ich glaube, das sind auch die wichtigsten. Also ich drechsel ja auch ein bisschen lang, nicht so professionell wie du, aber ich würde das auch so unterschreiben, was du da als Hauptpunkte genannt hast. Und ich danke dir recht herzlich, Stefan, für die interessante Runde. Es freut mich, dass ich dich als ersten Interviewpartner im allerersten Fabricium-Podcast dabei hatte zum Thema der einfache Einstieg in das alte Handwerk des Drechselns. Und ich denke, wir hoffen beide, dass es für alle Zuhörer eine interessante Runde war. Und vielleicht machen wir ja sogar nochmal einen Follow-up-Podcast dann für diejenigen, für die es nicht mehr um den Einstieg geht, sondern wo es dann schon ein bisschen weiter geht dann. Einen Schritt weiter. Herzlichen Dank, Stefan. Schön, dass du mit dabei warst. Herzlichen Dank auch an alle Zuhörer. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt, das war der erste Podcast. Wenn er jetzt noch nicht hundertprozentig perfekt war, bitten wir um Verständnis dafür und freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Podcast dann wieder mit dabei seid.
Auch an dich, Markus. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Bis dahin wünschen wir alles Gute und freuen uns aufs nächste Mal. Servus.
Macht's gut.